Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, viele Eltern und vielleicht auch ihr haben jahrelang gebetet: Herr, schenk doch, dass mein Sohn, dass meine Tochter zum Glauben kommt. Manche haben es nicht mehr erlebt zu Lebzeiten, aber auch viele durften es noch erleben. Es ist immer wieder ein Geschenk des Herrn, wenn man es noch miterleben darf zu Lebzeiten. Ich selber habe auch jahrelang gebetet als Sohn, da ich zuerst zum Glauben kam in der Familie, dass meine Eltern gerettet werden. Und ich durfte es noch erleben bei meinem Vater, bei meiner Mutter, bei meiner Großmutter. Wir sehen auch, dass beharrliches Gebet vom Herrn erhört werden kann zu seiner Zeit. Warten, hoffen, bangen, dass der verlorene Sohn zurückkommt. Das ist auch das Hoffen und Bangen Gottes. Und wir hören davon in dem bekanntesten aller Gleichnisse. Manche sprechen auch vom Gipfelpunkt des Evangeliums in Lukas 15. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich möchte es aber anders überschreiben, nämlich so: Der verlorene Sohn, sein barmherziger Vater und sein selbstgerechter Bruder. Oder die zwei verlorenen Söhne. Habt ihr schon mal gehört? Die zwei verlorenen Söhne. Wir haben heute Morgen gehört, die zwei Gleichnisse vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen. Beim verlorenen Schaf ist es ja so, dass der Herr dem einen Schaf nachgeht, der Hirte, das verloren ist. Und dann heißt es hier am Schluss dieses Gleichnisses: Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen, die keine Umkehr brauchen. Brauchen sie wirklich keine? Ja, es ist so gemeint, sie denken, sie bräuchten keine Umkehr. Aber jeder Mensch braucht die Umkehr zu Gott. Jeder Mensch. Die 99 Selbstgerechten, sie konnten nicht gerettet werden, so wie sie sich fühlten in ihrem Zustand, selbstzufrieden, gesättigt, ohne Sünde vielleicht auch, hatten immer alle Gebote gehalten. Aber der eine, das eine Schaf, das verloren war, es war so dankbar, als der Hirte es auf seine Arme genommen und zur Herde zurückgetragen hat. Ja, nun wollen wir lesen dieses dritte Gleichnis in Lukas 15, vom verlorenen Sohn, wie es normalerweise genannt wird, aber ich möchte es nennen, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Ab Vers 11. Und er, der Herr Jesus, sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sprach zum Vater: Gib mir, Vater, das Teil der Güter, das mir zufällt. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht viele Tage danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Gut durch mit Prassen. Als er nun alles verzehrt hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch mit Schoten zu füllen, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da schlug er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot die Fülle haben, und ich verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er, nämlich der Vater, lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringet das beste Kleid hervor und ziehet es ihm an und gebet ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringet das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Damit könnte die Geschichte ja enden. Wunderbar, gutes Ende. Aber da ist ja noch der andere Sohn, von dem hören wir jetzt. Vom zweiten verlorenen Sohn. Aber der ältere Sohn war auf dem Felde. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Knechte zu sich und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er, nämlich der ältere Bruder, zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn, hereinzukommen. Er, der Sohn, aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Gut mit Huren verschlungen hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er, der Vater, aber sprach zu ihm, mein Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Man musste aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Damit endet dieses bekannteste aller Gleichnisse. Und man muss natürlich wissen, in welcher Situation der Herr Jesus das gesagt hat. Und das lesen wir in Vers 1, wo wir sehen, Vers 1 und 2. Es nahten aber zu ihm alle Zöllner oder allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und daraufhin erzählt der Herr Jesus diese drei Gleichnisse. Die allererste Situation ist, der Herr Jesus erzählt das den Pharisäern und Schriftgelehrten, die darüber murren, die darüber unzufrieden sind, dass der Herr Jesus, der doch ein Prophet sein will in ihren Augen, dass er sich mit den Zöllnern und Sündern abgibt, mit der Unterschicht des damaligen Israel. Heute würde man sagen, er gibt sich mit den Pennern ab, mit der untersten Schicht der Gesellschaft, und er nimmt diese an, spricht ihnen die Vergebung zu, vergibt ihnen die Sünden. Sie bleiben da nicht mehr so, wie sie sind. Das haben wir auch in den Gleichnissen, vor allem im Letzteren, gesehen. Aber er wendet sich diesen zu. Er macht keinen Bogen um sie, wie es die Selbstgerechten gerne machen, um die, die anders sind als sie. Es gibt zwei Arten von Sünde. Die erste Sünde besteht in der offenen Absage an Gott. Sie gipfelt in groben Sünden. Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Betrug, Mord und solchen Dingen, die ganz offensichtliche Sünden sind. Auch die Gotteslästerung, der offen ausgesprochene Atheismus sind solche groben Sünden. Das ist die offene Absage an Gott, den Schöpfer. Aber dann gibt es auch die eher versteckte Form der Sünde, die heuchlerische Selbstgerechtigkeit, verbunden mit unreinen Gedanken, unreinen Begierden, die nicht jeder sieht. Das, was sich im Herzen so versteckt, wo man sich besser darstellt, als man ist, wo man den anderen etwas vorspielt und gleichzeitig hat man dieses Lohn- und Leistungsdenken. Ich bringe etwas doch, ich bin auf dem Feld, ich bin fleißig. Und dieser verkommene Sohn, der einmal mein Bruder war, ich möchte auch nichts mehr von dem wissen, mit ihm zu tun haben, der soll einfach Gnade empfangen, Vergebung, ohne etwas leisten zu müssen dafür. Das ist der zweite Sohn, wir haben es vielleicht schon verstanden. Ja? Der erste Sohn, der so in groben Sünden gelebt hat, der da bis zum bitteren Ende diese falsche Freiheit ausgekostet hat und gegen die Wand gelaufen ist schließlich, bei den Säuen, das Allerniedrigste für einen Juden, sich aufhalten musste, sich von ihrem Fraß nähren wollte und noch nicht mal das bekommen hat. Und auf der anderen Seite der selbstgerechte Bruder, ein Bild für die Pharisäer, ein Bild auch für alle selbstgerechten Christen, die auf die herunterschauen, die so von der Gosse vielleicht in die Gemeinde kommen und dann werden sie angenommen von Jesus, wenn sie natürlich umkehren, das ist immer eine Voraussetzung. Es gibt keine Vergebung ohne Umkehr. Und wir haben ja gesehen beim ersten verlorenen Sohn, dass er umgekehrt ist, als er nicht mehr weiter konnte. Muss es erst so weit kommen? Muss es wirklich so schlimm enden, bis ein Mensch umkehrt? Von meinem Leben darf ich bezeugen, ich war nicht so tief in der Gosse. Ich habe vielleicht eher zur zweiten Gruppe gehört, habe versucht, mich durch eigene Werke selber zu erlösen und habe dann so heruntergeschaut auf die Jugendlichen, die sich vollgesoffen haben, vollgekifft, in die Disco gegangen sind und so weiter. Bis mir dann Klassenkameraden gesagt haben, du kannst dich nicht selber erlösen. Auch wenn du noch so tadelloses Leben führen willst, du wirst immer Gott schuldig bleiben. In manchen Punkten, du wirst nicht das Gebot vollkommen erfüllen können. Und ohne Glauben an Jesus gehst du sowieso verloren. Ohne Jesus gibt es keine Erlösung. Also es gibt zwei Arten von Sünden. Die offene Absage an Gott und die heuchlerische Selbstgerechtigkeit des Menschen, der sich für etwas Besseres fühlt, der auf die anderen herabblickt, der denkt, ich bin ja nicht so schlecht wie dieser, dein Sohn. Er sagt noch nicht mal mehr mein Bruder, der ältere Bruder, sondern zum Vater sagt er nur noch dein Sohn. Ich möchte nichts mit ihm zu tun haben. Aber der Vater, wie bewegend, wie er ihn annimmt. Der jüngere Sohn steht für die Zöllner und Sünder, die zu Jesus kommen und, wenn sie Buße tun, von ihm begnadigt werden. Der ältere Sohn steht für die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich für besser halten, die nichts mit den Zöllnern und Sündern zu tun haben wollen, die aber im Inneren ihres Herzens genauso sündig sind, wie die, die mit dreckigen Kleidern um sie herum sich bewegen. Der jüngere Sohn steht für die offenbare Sünde, die vor aller Augen ist, die sich nicht verbergen lässt, die auch gar nicht verborgen sein will. Er hat ja ganz offensiv dieses sündige Leben geführt. Der ältere Sohn steht für die versteckte Sünde, den pharisäischen Stolz und die Heuchelei. Der jüngere Sohn ist ein Bild für jeden Menschen, wie er von Natur aus ist. Der Mensch, der sich von Gott lossagt, der von der Frucht der Erkenntnis ist, der aus dem Paradiesesgarten herausgehen muss, weil er selber wie Gott sein will und sich von Gott nichts sagen lassen will, der im Emanzipationswahn sich von jeder Herrschaft des Höchsten lossagt. Der jüngere Sohn. Und der ältere Sohn steht für die selbstgerechten Pseudochristen, die sich gar nicht mehr freuen können über die Bekehrung von groben Sündern, ja von Sündern überhaupt. Und sie merken nicht, wie sie dabei selber sündigen. Beide Arten von Menschen, beide Gruppen sind zur Umkehr eingeladen. Beiden gilt der Ruf Jesu, kommet her zu mir und ihr werdet Erquickung finden für eure Seelen. Soweit eine kurze Zusammenfassung und jetzt wollen wir im zweiten Teil dieses bekannteste aller Gleichnisse Vers für Vers noch einmal betrachten. Es sind so viele wertvolle, tiefgehende Einzelheiten hier verborgen. Wir können jetzt in dieser Stunde nicht alles ausschöpfen, aber ich möchte doch einiges mit uns betrachten, dass wir es besser verstehen. Er sprach, der Herr Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und ich sage jetzt schon, ich versuche es immer gleich zu erklären, dieser Mensch ist hier ganz klar ein Bild für Gott. Das werden wir noch ganz klar merken. Er hatte zwei Söhne, zwei unterschiedliche Arten von Söhnen, von Kindern. Und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Das ist eine Unverschämtheit, diese Forderung. Denn solange der Vater lebt, kann der Sohn nichts erben. Wenn der Sohn kommt zum Vater und sagt, gib mir mein Erbteil, das mir zusteht, dann sagt er im Grunde, Vater, ich möchte, dass du tot bist, damit ich dich jetzt schon beerben kann. Würdet ihr jetzt schon zu euren Eltern kommen und sagen, gib mir das Erbe? Ja, das ist eine Unverschämtheit und vor allem auch damals in Israel. Ein solcher Sohn hat Schande über seine Familie, über seine ganze Sippe gebracht. Er war es nicht mehr wert, Sohn des Vaters und der Eltern zu heißen. Über einen solchen Sohn hat man damals normalerweise den Fluch ausgesprochen. Kaddisch, hinweg mit dir. Eine solche Forderung an den Vater zu stellen, ist das Schlimmste, was es gibt in Israel. Und auch heute ist es eine große Beleidigung. Heute hat man eingeführt, es gab auch damals schon Ansätze davon, eine Möglichkeit der Schenkung, dass man schon zu Lebzeiten eine Schenkung machen kann, etwa von Haus- und Grundbesitz, was dann wohl auch besser ist für die Erbstreitigkeiten, die dann folgen könnten. Und dann haben die Eltern, also heute gebrauchen sich dann die Eltern eine Nutznießung vor, dass sie zwar das Haus schon überschreiben auf die Kinder, aber sich vorbehalten, dass sie selber darin wohnen können, lebenslang, unentgeltlich. Nutznießungsrecht heißt das in der juristischen Sprache. Nun, trotzdem, es ist ja hier nicht so, dass der Vater sagt, ich schenke es dir und möchte aber darin wohnen bleiben, sondern gerade umgekehrt, diese ungehörige Art, dass der Sohn kommt und das fordert, ich will jetzt mein Erbe, meinen Erbteil. Dem älteren Sohn stand nach damaligem Recht 2/3 des Erbes zu und dem jüngeren 1/3. Und wir sehen nachher, wenn es dann heißt, beim älteren Bruder, alles was mein ist, das ist dein, Vers 30, dass der Vater offenbar dann zu diesem Zeitpunkt das Erbe schon verteilt hat. Nicht nur an den Jüngeren, auch an den Älteren. Vielleicht hat er es noch dieses Nutznießungsrecht wahrgenommen. Aber der ältere Sohn hatte ja auch schon seinen Anteil. Das, was dem Vater gehörte, gehörte auch ihm. Kann man folgern. Jedenfalls dem Jüngeren, so ist es eindeutig, hat er nun seinen Willen erfüllt. Gegen alle damals übliche Tradition und Gepflogenheit. Es heißt nun nämlich, er, der Vater, teilte Hab und Gut unter sie. Im Griechischen steht hier sogar Bios, das heißt das Leben. Das, was ihm das Lebensgut war, das hat er aufgeteilt unter sie. Nicht nur unter den Jüngeren, sondern auch unter den Älteren. Also auch der Ältere, ganz eindeutig, hat schon seinen Anteil bekommen. Das hat also eine Reaktion beim Vater ausgelöst, diese Forderung, und er hat es geteilt. Und nun heißt es weiter in Vers 13, und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen. Er hat also dieses Erbe wahrscheinlich zu Geld gemacht und zog in ein, oder hat es als Geld bekommen, kann auch sein, und zog in ein fernes Land. Fernes Land ist ein Land außerhalb von Israel. Ein Land außerhalb des Gottesvolkes. Ein Land mit anderem Glauben, ein heidnisches, gottloses Land, wie wir auch nachher noch deutlich sehen können, wo es Unmoral gab, wo die Sünde grassierte, wo die Grausamkeit die Oberhand hatte, in ein fernes Land, weit weg vom Vater. Und wenn wir jetzt dieses Bild einmal verlassen, wieder für einen Moment, dann sehen wir, dieser jüngere Sohn steht für den Menschen, der sich von Gott abwendet. Er sagt, Gott, du hast mir alles gegeben, also auch mein Leben, Gesundheit, Besitz, das nehme ich von dir, aber mit dir selber möchte ich nichts mehr zu tun haben. Zahl mir mein Erbe aus. Ich gehe jetzt weg, ich möchte meine Freiheit, ich möchte meine Autonomie, ich möchte unabhängig sein von dir. Das, was du mir gegeben hast als Geschöpf, das möchte ich alles mitnehmen. Ich möchte auch meine Gesundheit natürlich behalten, möchte angesehen sein, möchte mein Reichtum haben, aber ohne Gott. Und das steht für den Menschen heute, den Menschen, der in der Emanzipationsidee sich von Gott befreien möchte. Nicht nur in der gottlosen Bewegung. Auch der Normalmensch heute, der vielleicht noch von einer göttlichen Macht redet, möchte aber von einem Gott, der der Herr auch über ihn ist, nichts wissen. Ja, eine Gottesidee, die uns nicht reinredet, das darf sein. Aber Gott, der über unser Leben auch etwas zu bestimmen hat, den wollen sie nicht haben. Willst du diesen Gott haben, der nicht nur dein Erlöser, sondern auch dein Herr ist? Aber sie wollen noch nicht mal mehr die Erlösung. Sie wollen sich selber erlösen oder sie rechnen gar nicht mehr damit, dass sie sündig sind. Nein, sie ziehen in ein fernes Land, weit, weit weg von Gott. Und wir alle waren, bevor wir zum Glauben kamen, in diesem fernen Land, weit weg vom Herrn, unserem Schöpfer. Und was geschieht dort? Es wird ganz kurz erwähnt. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen, übersetzt Luther. Wörtlich ist es ein heilloses Leben, ein ausschweifendes Leben. Man kann sich jetzt da alles Mögliche drunter vorstellen. Ziemlich sicher ist eben, dass er dort sein Vergnügen gesucht hat. Ist ja auch heute keine Kunst, irgendwo sein Vergnügen zu suchen. Jedenfalls hat er damit sein Geld durchgebracht. Es steht hier nicht, wie er das getan hat. Sein Bruder vermutet nachher, und es steht hier zum ersten Mal im Munde des Bruders, der sich für so gut hält, der nimmt als erster diesen schmutzigen Begriff in den Mund. Dieser selbstgerechte Bruder, wenn er sagt in Vers 30, nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Begriff fällt zum ersten Mal im Munde des selbstgerechten Bruders. Vorher kommt das überhaupt nicht vor, weder im Mund des Vaters noch im Mund des zurückgekehrten, verlorenen Sohnes, des jüngeren Bruders. Aber man kann es annehmen, es ist nicht auszuschließen. Ich hatte mal einen Studienkollegen im Theologiestudium, der ist inzwischen nicht mehr am Leben. Der kam so in Depression hinein durch seinen Lebenswandel. Ich habe nachher erfahren, dass er sich abends oft ein Taxi gemietet hat und ist dann irgendwo in die Stadt gefahren und hat da sein Geld ausgegeben auf eine Weise, wie ich es jetzt nicht sagen möchte. Jedenfalls war es deutlich, dass er große Besitztümer in kürzester Zeit verprasst hat, genauso wie dieser verlorene Sohn. Und das ist eine tragische Sache. Mir fällt auch auf in den Großstädten, dass diese Casinos, diese Spielhöllen zunehmen. Überall solche einarmige Banditen, wie man sagt, Spielautomaten. Wer da wirklich meint, der könne was gewinnen, der muss schon töricht sein. Es ist ganz klar, dass nur die Automatenindustrie dabei etwas gewinnt. Ich habe mir auch sagen lassen, dass in diesem Rotlichtviertel, etwa in St. Pauli, es eine Straße gibt, die nennt sich die große Freiheit. Aber das ist der größte Betrug Satans. Der Mensch, der sich in solche Sünden einlässt, er kommt in große Knechtschaft. Man kann äußerlich daran zugrunde gehen, körperlich, AIDS und Syphilis und alle möglichen Geschlechtskrankheiten. Man geht seelisch zugrunde und geistlich ohnehin. Ich möchte jetzt nicht alle möglichen Arten von Sünden aufzählen, aber es steht hier das Wort für ein heilloses, für ein ausschweifendes Leben, fern vom Vater. Er wollte richtig sich austoben, so wie es viele junge Leute, auch ältere, in ihrer Torheit versuchen und meinen, da würden sie das Leben finden. Aber am Schluss kommen sie schuldbeladen und von Krankheit gezeichnet, von Alkoholmissbrauch gezeichnet zurück und wissen nicht, wie sie mit ihrer Schuld fertig werden sollen. Und so ging es eben auch diesem verlorenen Sohn. So geht es jedem Menschen, der ohne Gott sein Glück machen will. Er wird nicht lange sich daran freuen können. Es wird hoffentlich noch rechtzeitig ein böses Erwachen geben, ein heilvolles Erwachen. Als ein böses Erwachen, sage ich jetzt mal, in der Art, dass er gegen eine Wand läuft, dass es nicht weitergeht, aber dass es dann ihm zum Heil dient, indem er umkehrt, eine 180-Grad-Drehung macht vom Weg des Verderbens hin zum Weg des Heils. Und so heißt es dann auch, und das ist keine Überraschung, in Vers 14, als er nun all das Seine verbraucht hatte, geht schneller als man denkt, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben, Mangel zu leiden. Jetzt hat er mit seinen falschen Freunden, die hat er sich auch eingeladen zu seinen Vätern, alles Geld ausgegeben. Und dann kommt noch zusätzlich die Hungersnot. Hier greift auch Gott ein, ja, nachdem er jetzt nichts mehr hat. Jetzt noch zusätzlich Hungersnot. Das ist ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Und so kann es auch bei einem Menschen, der ohne Gott leben will, etwas anderes sein, wie eine Krankheit, auch eine Arbeitslosigkeit. Dass vielleicht ist auch die Ehe in Gefahr, gerade durch ausschweifenden Lebensstil. Ehebruch zerstört ja die meisten Ehen, auch heutzutage. Und ja, der Mensch wird wirklich in die tiefste Tiefe geführt. Hungersnot. Und was tut er jetzt? Er denkt noch nicht an seinen Vater zurück. Es kommt später. Es muss noch weiter hinabgehen. Frage auch an uns, wie viele Stufen muss es erst hinuntergehen, bis wir umkehren, bis wir aufwachen? Der Mensch heute. Und was tut er jetzt? Er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. An einen Bürger, an einen anderen Menschen hat er sich gehängt, aber nicht an seinen lebenden Vater. Vielleicht wollte er immer noch seine Freiheit ausleben. Vielleicht schämte er sich aber auch zuzugeben, dass er gescheitert war. Wir wissen es an dieser Stelle noch nicht. Jedenfalls, er hängte sich an einen Menschen und der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue, die Schweine zu hüten. Wenn ich das so lese, muss ich daran denken, er ist bereits in der Hand Satans und er sucht nun seine Hilfe bei Menschen und dieser Mensch steht sicherlich nicht für Gott, sondern für den Teufel. Denn dieser Mensch ist ein äußerst grausamer Herr, den er sich daraus gesucht hat. In diesem Moment, so gehe ich davon aus, ist er noch nicht gerettet. Er hängt sich an einen Menschen, der Schweinezucht betreibt und das war in den Augen eines gottesfürchtigen Juden die allertiefste Demütigung, so etwas tun zu müssen, die Schweine zu hüten. Weil Schweine unreine Tiere sind. Im Alten Testament kann man das nachlesen, in den mosaischen Gesetzen. Und wenn der Herr Jesus das nun erzählt, den Pharisäern, diese Geschichte, dann haben sie vor einem solchen Sohn größte Abscheu. Ja? Ein solcher, der bei den Schweinen gelandet ist, für den kann es ja keine Hoffnung geben. Das impliziert jetzt diese Geschichte, auch in der Form, wie der Herr Jesus das erzählt, in dem Zusammenhang. Er ging also hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Und der steht, nach meiner Auslegung, als Repräsentant des Satans. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Er stößt den ganzen den Dreck voll hinunter. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schotern, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. So grausam ist nur der Teufel. Ja, niemand gab ihm diese Schoten. Es sind also Früchte vom Johannesbrotbaum, die für Menschen ungenießbar sind. Die haben einen hohen Zuckergehalt, haben aber so eine harte Schale und so ledrige Frucht ist das, dass der Mensch die nicht essen kann. Dass es eben Schweinefutter ist, die mit ihren groben Zähnen und robustem Magen so etwas vertragen können. Aber für Menschen ungenießbar. Aber er bekam sonst nichts. Die Hungersnot war so riesig. Und noch nicht mal das Schweinefutter gab man ihm. Im Grunde ist er jetzt völlig am Ende. Er muss an sich sterben. Und in diesem Moment, wo es wirklich nicht mehr weitergeht, da heißt es nun auch wörtlich im Griechischen, ging er in sich. In sich. Er schlug sich an die Brust. Er ging in sich. Und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ja, zunächst ist mal der Hunger und das Elend, das ihn zur Umkehr treibt. Und da fällt ihm sein Vater ein. Dieser Vater, der wirklich erstaunlich ist, erstaunlich tolerant, wenn man es mal so sagen will, war, wo er ihn hat ziehen lassen, steht hier nichts, dass er ihn beschimpft hätte oder verflucht hätte oder ausgestoßen hätte. Er hat ihn einfach gehen lassen. Und so ist auch Gott. Wenn ein Mensch ohne Gott leben will, da schickt Gott ihm keine höhere Stimme und sagt, du darfst jetzt nicht gehen, jetzt bleibst du bei mir. Er zwingt uns nicht. Er hat ihn einfach ziehen lassen. Das ist auch, zeigt uns auch unsere Verantwortung, dass wir nicht einfach Marionetten sind, die Gott an seinen Fäden hält, sondern wir haben auch eine Entscheidung zu treffen für oder gegen Gott. Gott hat ihn ziehen lassen, aber jetzt denkt er an die gute Zeit im Vaterhaus zurück. Er denkt an den Schöpfer zurück, der ihm alles gegeben hat, seine Gesundheit, seinen Besitz, sein ganzes Leben. Und er steht jetzt kurz davor, nachdem er schon den Besitz verloren hat, steht er kurz davor, seine Gesundheit und sein Leben zu verlieren in dieser Hungersnot, wo er noch nicht mal das Schweinefutter bekommt. Muss es erst so spät kommen bei einem Menschen, dass er wirklich in der Gosse landet, bevor er zu Gott umkehrt? Bei ihm war es so, und da ging er in sich und sprach, wie viele Tage wird noch mein Vater die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Wenn hier steht gegen den Himmel, dann ist gemeint gegen Gott. Himmel steht für Gott in der Bibel sehr oft. Und ihm ist wieder eingefallen, das Gebot im mosaischen Gesetz, 2. Mose 20. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Lande, das der Herr dein Gott ergeben wird. Er hat seinen Vater und seine Mutter nicht geehrt. Er hat sie verlassen, sträflich beleidigt, weggestoßen. Und der Mensch, der ohne Gott lebt, der hat Gott verlassen. Er stößt Gott vor den Kopf. Er beleidigt ihn, er lästert ihn. Er will nichts von ihm wissen. Der Gott, der ihn so liebt. Aber er erkennt jetzt, dass er gesündigt hat. Sündigen heißt das Ziel verfehlen, heißt vom guten Weg abirren, den schmalen Weg verlassen, auf den breiten Weg der Verdammnis gehen. Sündigen heißt in die Hölle laufen. Das ist die Konsequenz der Sünde. Aber wenn ein Mensch das noch erkennt zu Lebzeiten, kann er immer noch umkehren. Man sollte das nicht zu weit rausschieben. Die lange Bank ist das beliebteste Möbelstück des Teufels. Er hat es doch rechtzeitig erkannt. Und er nimmt sich jetzt vor, was er zum Vater sagen will. Genau das Gleiche, was sich vornimmt, sagt er dann auch. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, gegen Gott, der das Gebot gegeben hat, du sollst die Eltern ehren. Gegen Gott, der ihm das Leben geschenkt hat und gegen seinen Vater, in dessen Haus er behütet und geborgen aufwachsen durfte. Und er will noch etwas weiteres sagen, nämlich, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Ja, er erkennt es, dass er im Grunde alles vergeudet hat, die ganzen Gaben, die Gott ihm geschenkt hat. Der Vater steht hier also für Gott und er betet im Grund so wie der Zöllner, im Unterschied zum Pharisäer. Wir kommen zu diesem Gleichnis noch. In Lukas 18 können wir das nachlesen. Ich möchte schon mal erwähnen, da gibt es genau auch diese zwei Personen, wie der ältere Bruder, zu dem kommen wir noch, und der jüngere Bruder. Und in Lukas 18, da betet der Verlorene praktisch, der Zöllner, steht von Ferne, will die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust, geht in sich, genau wie der verlorene Sohn, und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Während der Zöllner ein Selbstgespräch führt, im Grunde wie gerecht er sei in seinen eigenen Augen. Schrecklich, ja. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Und dann zählt er seine Leistungen auf. Ich faste zweimal in der Woche, gebe den Zehnten von allem, was ich habe. Tja, Selbstruhm ist kein Gebet. Aber hier, der verlorene Sohn, ist wirklich ein richtiges Bußgebet, ein Umkehrgebet. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und das tat er auch. Er hat sich das vorgenommen und setzt es auch um. Und liebe Freunde, wir können uns noch so viele gute Vorsätze fassen, wenn wir nicht die Beine in die Hand nehmen und losgehen, dann wird das alles nichts werden. Wenn wir Gott ein Versprechen geben, dann sollen wir es auch einhalten. Sollen wir uns auch aufmachen und es umsetzen. Auch wenn wir Menschen etwas versprechen. Wir wissen, wir können es nicht immer. Es kommt manchmal was dazwischen. Wir vergessen auch mal was, nicht? Aber wollen auch da miteinander barmherzig sein. Aber grundsätzlich, wenn ich was verspreche, soll ich es auch halten. Und deshalb sagt uns Gottes Wort auch, wir sollen nicht schwören. Weil wenn jemand schwört, dann bindet er sich ganz stark beim Namen Gottes. Herr Jesus sagt, er soll einfach Ja oder Nein sagen. Aber er hält nun sein Versprechen. Er macht sich auf, kommt zu seinem Vater. Und jetzt wechselt die Szene. Nicht mehr der verlorene Sohn steht im Mittelpunkt, sondern jetzt wird sozusagen die Kamera des Geschehens auf den Vater gerichtet. Und er steht ja immer für Gott, ja, dieser Vater. So handelt Gott, wie dieser Vater jetzt handelt. Und da heißt es nun in Vers 20, als er, der Sohn, aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist bewegend. Ja. Herr Jesus, mit kurzen Worten hat er beschrieben, diese Reaktion des Vaters. Der Sohn war noch weit entfernt und da sah ihn der Vater. Was bedeutet das? Er hatte sehnsüchtig nach ihm Ausschau gehalten. Er hatte auf ihn gewartet. Und so wartet auch Gott auf die Umkehr der Menschen, die ferne von ihm sind. Gott wartet, dass Menschen in sich gehen, ihre Verlorenheit erkennen und Buße tun. Wenn heute jemand hier ist, der noch nicht umgekehrt ist, Gott lädt auch dich ein. Komm zum Vater, der sehnsüchtig nach dir ausschaut. Sein Vater sah ihn, als er noch ferne war. Und es jammerte ihn. Der hat bestimmt nicht schön ausgesehen, der Sohn. Als er von den Schweinen kam, stinkend und zerlumpt und abgemagert, war wahrscheinlich kaum noch zu erkennen. Vorher hatte er ja alles gehabt im Vaterhaus und jetzt am Rande der Kraft. Es jammerte ihn, er hatte Mitleid, Erbarmen. Und Mitleid heißt nicht nur ein Gefühl, sondern wirkliche Bereitschaft zu helfen. Das ist Mitleid im biblischen Sinn. Es jammerte den Vater. Er lief. Laufen, das galt als unwürdig im Orient und auch heute. Laufen tun nur Kinder oder Knechte. Würdige Menschen, die gehen oder schreiten sogar. Ja. Ich bin mir nicht zu schade, auch zu laufen, wenn ich mit den Kindern spiele und so. Aber viele scheuen sich und schämen sich, wenn sie irgendwo rennen. Das sieht ja nicht sehr würdevoll aus. Aber zum Beispiel ein Kind in Gefahr ist, von der Mauer zu stürzen und so, ist schon gut, wenn man läuft, nicht? Dass man es auch rettet. Und genauso war es auch hier. Der Vater hatte auf seinen Sohn gewartet. Er war verloren und jetzt kam er und der Vater lief ihm entgegen. Und das heißt, Gott freut sich, er ist ganz schnell, den Sünder in die Arme zu nehmen, der zurückkehrt. Und damit auch zeigt, dass er umkehrt vom falschen Wege. Er kehrt zurück ins Vaterhaus. Er kehrt zurück ins Gotteshaus. Er lief, fiel ihm um den Hals, Umarmung, sich an sich drücken in Liebe und küsste ihn. Das Wort, das hier steht, heißt mehrfach küssen sogar. Er konnte gar nicht mehr aufhören, ihn zu küssen. Und das, liebe Freunde, ist schon die Vergebung. Gott weiß ja schon die Herzensregung. Der Vater wusste schon, wenn der Sohn wieder zurückkommt, dann will er sein Leben wieder ändern. Dann ist er aufgewacht aus seinem falschen Freiheitswahn, aus seiner Emanzipationsideologie und umgekehrt in die Hände des wartenden Gottes. Der Sohn aber sprach zu ihm, und jetzt sagt er genau das, was sich vorgenommen hat. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Fällt euch auf, wann der Sohn das nun sagt? Nachdem der Vater ihn schon angenommen hat. Er muss noch nicht mal vorher das Bußbekenntnis hier bringen. Der Vater wusste schon, was im Herzen des Sohnes vorging, als er ihn sah. Und als der Vater ihn geküsst hatte, dann fiel es dem Sohn noch wesentlich leichter, denke ich mal, das zu sagen. Er wusste ja, er stand in der Schuld des Vaters, er hat ihn tödlich beleidigt durch diese Erbforderung zu Lebzeiten. Und nun sagt er es auch, er spricht es auch aus. Und wir sollen es auch vor Gott aussprechen, wir sollen unsere Sünden bekennen. Wir sollen sie nicht versteckt halten. Beichte ist heute leider sehr selten geworden. Wir können im stillen Kämmerlein beichten vor Gott. Wir können aber auch in Gegenwart von Menschen, Seelsorgern, beichten, die vertrauenswürdig sind. Das kann auch eine Hilfe sein. Aber wichtig ist, dass wir es aussprechen und wissen dürfen, Gott möchte unsere Rettung. Er ist barmherzig und gnädig. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Das sind drei Gegenstände, die eine tiefe Symbolik besitzen. Das beste Gewand, das heißt, er bekommt diese stinkende Knechts- und Schweinekleidung ausgezogen, bekommt saubere Kleider, wurde sicher auch erst gewaschen. Und das heißt, er wird wieder eingesetzt in die Sohnesstellung, indem er das Gewand aus dem Vaterhause bekommt. Und was ist für uns das beste Gewand, wenn wir zu Gott kommen? Die neuen Kleider, die reingewaschen sind durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Hochzeitskleid, das uns den Eintritt ins Reich Gottes ermöglicht. Und gebt ihm einen Ring. Der Ring, das ist die stellvertretende Autorität, so wie Josef in Ägypten einen Ring bekam als Vizekönig des Pharao. Der Sohn ist wieder eingesetzt als Sohn des Vaters. Er bekommt einen Ring, Zeichen der wiederverliehenen Vollmacht. Und Schuhe an seine Füße. Wenn er barfuß gegangen ist, hieß es, dass er praktisch ein Bettler ist, ein Sklave. Wenn er Schuhe bekommt vom Vater, heißt es, er ist wieder angenommen im Vaterhaus. Er wird wieder auf heiligem Boden wandeln können. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Dieses Kalb, das Mastkalb, das bereitstand für besonders feierliche Anlässe, vielleicht sogar der Vater ist extra gezüchtet in der Hoffnung, dass der Sohn kam, das wird jetzt geschlachtet. Es gibt keine größere Freude, als wenn ein Sünder Buße tut. Da wird Freude sein im Himmel, auch die Engel werden sich mitfreuen. Und dieses Kalb, diese Feier auf Erden steht als Beispiel für die gewaltige Freudenfeier im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut. Und dann die gewaltige, großartige Begründung für dieses Fest. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Er war tot. Er war nicht leiblich gestorben, aber geistlich. Als er sich vom Vater entfernt hatte, hat er sich vom Lebensquell abgeschnitten. Wenn ein Mensch sich von Gott lossagt, ist er fern vom Leben. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. So lesen wir es im 1. Johannesbrief. Und so ist es auch. Viele Menschen sind zwar äußerlich lebendig, aber innerlich tot. Nur wandelnde Hüllen. Man sieht es oft auch an den Augen. Wenn Leute so durch die Straßen laufen, ohne Inhalt in ihrem Leben, man sieht es ihnen auch mehr oder weniger an. Nicht jedem, aber doch sehr vielen. Aber wunderbar, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. War verloren und ist gefunden worden. Damit könnte nun dieses Gleichnis enden. Aber jetzt kommt ja noch der zweite Teil. Ich hoffe, ihr habt noch etwas Kraft. Vielleicht für uns noch wichtiger, die wir vielleicht schon lange im Glauben stehen zum Teil. Freuen wir uns, wenn ein Sünder Buße tut? Oder ist uns egal, was mit den anderen geschieht? Die Frage stellt sich uns auch. Und dieser ältere Sohn, er denkt, er ist gerettet. Auf uns übertragen, er denkt, er ist schon ein Christ, damals ein frommer Jude. Aber so wie er hier reagiert, ist er alles andere als gerettet. Der ältere Sohn war auf dem Felde. Der war sehr schaffig, wie man im Schwäbischen sagt, ganz typisch. Der hat etwas geleistet. Der ist nicht weggelaufen und hat sein Vergnügen gesucht. Der hat geschuftet, damit er vor dem Vater etwas gilt. Und so sind auch viele, die sich für Christen halten, die durch ihre Werke glänzen wollen, die groß dastehen wollen. Ich leiste etwas im Reich Gottes. Ich bin immer da in der Gemeinde. Ich fehle bei keiner Chorstunde. Ja, mag es ja auch geben, diese Haltung. Ist gar nicht so selten. Und dieser ältere Sohn war also auf dem Feld, eifrig wie immer. Und als er nahe zum Hause kam, zum Vaterhause, hörte er singen und tanzen. Reigentanze waren das, keine Paartänze, wie sie heute üblich sind. Und das war in Israel durchaus üblich, auch heute noch, dass man fröhlich diese Reigentänze aufführt, so hintereinander. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen in Israel. Daran war jetzt nichts Anrüchiges, sondern es war durchaus und ist durchaus normal, ein Ausdruck der Fröhlichkeit. Und er rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der hatte es gar nicht mitbekommen. Der hat auch nicht gewartet auf seinen Bruder. Der war auf dem Felde, hat für sich gesorgt, hat versucht, äußerlich alles aufrechtzuerhalten. Ist ja durchaus lobenswert, wenn man arbeitet, gar nichts dagegen zu sagen. Aber man merkt, der Herr Jesus erzählt hier sehr genau, ja, jedes Wort hat eine Bedeutung in der Bibel. Der war nicht irgendwo im Haus oder sonst wo, der war auf dem Felde. Ganz klar, der hat geschuftet, hat sich abgerackert. Ein selbstgerechter Pharisäer, selbstgerechter Christ. Und er hörte dann nun diese Fröhlichkeit, die ihm ganz ungewohnt war, wird ja nachher deutlich. Der Knecht aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. An sich ja normal, ja, wenn jemand so lang weg war und verloren war, dann freut man sich ja und gibt das Beste, was Küche und Keller zu bieten haben. Und wie hätte der Bruder reagieren sollen? Ist ja immerhin sein Bruder. Halleluja, mein Bruder ist wieder da. Ich freue mich. Hätte man ja erwarten können, oder? Der Vater hat sich auch gefreut, hat gewartet. Aber leider hat er so nicht reagiert. Und wie ist es, wenn sich jemand bekehrt? Rufen wir auch, Halleluja! Endlich jemand zum Glauben gekommen wieder. Ich habe mich heute Morgen riesig gefreut, als ich das gehört habe in Gebetsstunde, dass wieder ein Bruder mehr Zugang zum Himmel hat. Er wird nachher noch ein Zeugnis geben, ist auch unter uns heute. Freuen wir uns auch darüber von Herzen? Ja, ich denke schon. Ja, wir wollen ja nicht nur einen Heilsegoismus hier verbreiten, Hauptsache, ich habe mein Schäfchen im Trockenen, sondern sollen noch viele gerettet werden. Aber dieser seltsame ältere Bruder, der reagierte ganz anders. Da heißt es, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Der wollte nicht mitfeiern. Der hat sich vielleicht schon gefreut. Der Bruder ist weg, schon ein Problem weniger. Jetzt habe ich das ganze Erbe für mich. Ein Himmel nur für mich. Da braucht außer mir keiner rein. Hauptsache, ich habe nie mehr Leiden, bin immer bei Gott. Ich will nicht so viele da dabei haben, den Nachbarn da und jenen Banknachbarn. Kann es ja auch geben. Aber liebe Freunde, ich kann euch die Angst nehmen. Im Himmel werden alle Sünden abgewaschen sein. Da werden auch unsere Eigenarten abgewaschen sein. Da werden wir uns nicht mehr ärgern müssen über andere Menschen. Werden wir sein wie die Engel und werden einander so gut verstehen, wie wir es auf der Erde leider nie schaffen. Ja. Versteht ihr, was ich sagen will? Also da habe ich keine Angst, dass im Himmel da noch Konkurrenzdenken oder Neid oder Verleumdung oder irgendwas ist. Sowas hat keinen Zugang zum Himmel. Und da werden wir wirklich gereinigt sein von allem, was uns hier auch von der Sünde her noch anhaftet, von Adam und Eva her und was wir ja auch immer wieder in uns vorfinden. Diesen ganzen Müll und Schmutz, das wird weggetan sein. Aber dieser ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Und was tat nun sein Vater? So ist Gott. Da ging sein Vater heraus und bat ihn hereinzukommen. Er lädt auch ihn ein. Verschließ dich doch nicht, freu dich doch. Freu dich, wenn dein verlorener Bruder zurückgekommen ist. Aber nun sehen wir eben, dass dieser ältere Bruder gar nicht so gerecht ist. Er stellt sich aber so hin, genau wie der Pharisäer, bei dem Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, Lukas 18. Er, dieser ältere Bruder, antwortete aber und sprach zu seinem Vater, ohne Anrede des Vaters, er redet ihn nicht an, Vater sagt einfach, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Soweit erstmal, er dient ihm. Mag ja sein, muss man gar nicht bestreiten, aber dann das Nächste. Und vielleicht dient er aber auch sich, ja, sich selber hochentwickeln. Aber dann, das Nächste ist garantiert eine Lüge, wenn er sagt, ich habe dein Gebot noch nie übertreten. Er sagt ja jetzt nicht, welches Gebot. Wahrscheinlich meint er alle Gebote zusammen, die im Gesetz des Mose stehen. Aber kein Mensch kann die Gebote alle halten. Keiner kann sich selber erlösen. Aber er meint es in seiner Illusion, der selbstgerechte Mensch. Und jetzt kommt diese Unzufriedenheit. Und du hast mir noch nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Anspruchsdenken, mürrisch sein, Unzufriedenheit, beleidigt sein, das sind alles auch Sünden. Schon da hat er die Gebote übertreten. Schon indem er den Vater nicht liebevoll anredet, hat er das Gebot übertreten, die Eltern zu ehren. Schon da, indem er behauptet, er hätte noch nie ein Gebot übertreten, hat er gelogen. Allein schon drei Sünden in diesen drei Satzteilen. Ja. Der Selbstgerechte merkt das gar nicht oder will es nicht merken. Er verdrängt seine eigene Sündigkeit. Die größte Sünde ist ja der Stolz. Da wollen wir uns ganz besonders prüfen und korrigieren lassen vom Wort Gottes, wenn wir stolz sind. Und dann dieses sich beklagen, dass der Vater für ihn noch nie ein Fest ausgerichtet hätte. Und dann dieser Vorwurf gegen den Bruder. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, nächste Sünde, er spricht nicht von seinem Bruder. Verletzung der Bruderliebe, keine Bruderliebe. Dieser dein Sohn, schon die vierte Sünde. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verbrast hat, unreine Gedanken, er spricht als erster ja von Huren. Vielleicht hat er selber das gerne getan, kann man ahnen aus diesen Worten. Er hat also eine schmutzige Fantasie, wird hier deutlich an dieser Stelle. Fünfte Sünde. Der dein Hab und Gut mit Huren verbrast hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Also mindestens fünf Sünden in diesen Vorwürfen gegen den Vater sind hier enthalten. Ist euch das schon mal aufgefallen? Der selbstgerechte Mensch. In jedem Satz sündigt er und hält sich für gerecht. Welche Tragik, welche Illusion, welche Selbsttäuschung. Und nun, wie reagiert der Vater? Überhaupt nicht beleidigt, überhaupt nicht vorwurfsvoll, aber liebend korrigierend, ermahnend in Liebe, zurechtbringend, deutlich. Er sagt ihm, mein Kind, Technon im Griechischen, er sagt ihr mein Kind, er zeigt ihm ganz klar, dass er so mit seinem Vater nicht reden kann. Wir können Gott nicht anklagen. Wie oft klagen Menschen Gott an und meinen, sie können sich über Gott stellen, über Gott zum Thron sitzen, Bücher schreiben, der Atheismuswahn und ähnliches, was heute alles an Gotteslästerlichem auf den Markt geworfen wird. Was bildet sich der Mensch ein? Aber Gott antwortet, mein Kind, ihr alle seid meine Geschöpfe. Allerdings dürfen wir es jetzt nicht überdehnen. Wir sind nicht von Natur aus Kinder Gottes. Da würden wir jetzt aus dem Gleichnis herausgehen und zu viel deuten. Aber hier zu diesem Sohn sagt er, mein Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was dein ist, das ist mein. Wir haben ja am Anfang gehört, er hatte das Erbe schon aufgeteilt. Und auch Gott hat uns geschaffen, hat uns unser Leben gegeben, unsere Gaben, unseren Verstand, unsere Gesundheit, hat uns auch Krankheit verordnet, damit wir zur Besinnung kommen, dass wir nicht immer auf Wolke 7 schweben. Jedenfalls, Gott hat uns alles gegeben. Mein Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und guten Mutes, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Genau die gleichen Worte wie in Vers 24. Er hat es den Knechten so gesagt und er sagt es dem älteren Bruder, dem selbstgerechten, zweiten verlorenen Sohn. Damit endet das Gleichnis. Denn jetzt sind die Zuhörer zur Entscheidung aufgerufen. Und das waren damals die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sie haben ganz genau erkannt, dass sie mit diesem älteren Bruder gemeint sind, die sich über die Zöllner und Sünder gestellt haben und gesagt haben und gedacht haben, vielleicht haben sie nicht gesagt, aber gedacht, wir sind etwas Besseres. Und dieser, der doch ein Prophet sein will, so haben sie ihn eingeschätzt, den Herrn Jesus, der gibt sich mit Zöllnern und Sündern ab. Aber der Herr ist gekommen, die Sünder zu berufen und nicht die Gerechten. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und wer von uns könnte sagen, er ist nicht krank? Wer von uns könnte sagen, er bräuchte keinen Heiland? Wer von uns könnte sagen, ich habe noch nie ein Gebot übertreten, wie es dieser ältere Bruder behauptet hat? Wir alle sind der verlorene Sohn von Natur aus. Ob es jetzt der Jüngere oder der Ältere ist, ist egal. Wir sind beide verloren. Und beide sind aufgerufen, umzukehren und Buße zu tun, zum Vaterhaus zurückzukommen, in die liebenden Arme des Vaters zu eilen, seine Küsse dankbar zu erwidern und ihm die Ehre geben für seine unbeschreibliche Liebe. Ja, es ist unverdiente Gnade. Gnade ist und weiter nichts, dass wir in das Haus Gottes gehen dürfen, dass wir himmlische Hoffnung haben dürfen. Und das ist der Schlüssel dazu, zu diesem Gleichnis. Es geht nicht um Leistung, nicht um Verdienst, sondern um Gnade. Und das können selbstgerechte Menschen nicht verstehen, die ihre eigene Leistung, ihre eigene Feldarbeit, ist ja erwähnt, ja, in den Vordergrund stellen. Der verlorene Sohn wird angenommen allein aufgrund der Gnade. Und deshalb kann er sein Bußbekenntnis auch erst aussprechen, nachdem der Vater ihn schon begnadigt hat. Aber der Vater wusste, dass er es sagen würde. Gott ist allwissend. Ja, wir dürfen das jetzt nicht dogmatisch zu sehr überhöhen. Wir dürfen davon ausgehen, der Vater wusste es schon, küsste ihn, Zeichen der Versöhnung. Und dann, das erwartete Bekenntnis kam dann. Aber es ist dann viel leichter gefallen, nachdem der Sohn wusste, der Vater hat mir vergeben, hat mich angenommen. Und dann sind die Tränen der Buße über seine Wangen gelaufen und er hat die Küsse des Vaters erwidert. Und Vater und Sohn waren wieder vereinigt. Und so wartet auch Gott auf die Umkehr des Menschen, der noch ferne von ihm ist. Wenn heute jemand hier ist, herzliche Einladung, komm zu Jesus, komm zum liebenden Vater. Gott wartet auf dich. Er möchte auch dein liebender Vater sein. Amen.